Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute setzen wir das Gespräch von Folge 63 von vor ungefähr 2 Jahren fort, und zwar mit Thomas Goldbach. Er hat damals seinen Gesellen gemacht und war in der Meisterschule aktiv. Zum Zeitpunkt des damaligen Gespräches war er noch mitten in der Meisterschule, und so wird heute unter anderem Thema sein, wie er diese Meisterschule erlebt hat und wie es nach seinem Meistertitel weiterging. Denn er wollte natürlich mit dem Meistertitel eine eigene Bäckerei aufbauen. Dazu und wie der Stand der Dinge heute ist, das werde ich ihn jetzt gleich fragen. Viel Spaß damit. Moin Thomas.
Moin Lutz.
Ja, dich hat's verschlagen. Kannst du gleich erzählen, wohin? Wir haben vor ungefähr 2 Jahren, also die Aufnahme läuft jetzt so Ende 2023, und wir haben uns Anfang 2022 gesprochen, das erste Mal für eine Podcast-Folge. Und da ging es um deinen Weg von vielen Stationen in der halben Welt, würde ich sagen, bis hin zum Bäckergesellen, dann auch zur Meisterschule in Olpe. Und als wir die erste Folge aufgenommen haben, da warst du gerade auf dieser Meisterschule und hast das Ziel gehabt, deinen Meister zu machen, um dann später auch mal wirklich unbefangen und unbeeindruckt von irgendwelchen Restriktionen dein eigenes Brot backen zu können. Und jetzt 2 Jahre später, so viel darf ich schon verraten, hast du den Meister in der Tasche und hast auch ein weiteres Ziel vor Augen, das auch ein Stück weit schon erreicht ist. Aber mehr verrate ich nicht. Den Rest kannst du am besten selber erzählen. Also nochmal, hallo Thomas.
Ja, hallo Lutz. Meisterschule, genau. Ich glaube, wir hatten letztes Mal aufgehört, da hatte ich noch in Schwerin einen Teil des BWL-Teils gemacht, und dann ging es quasi im April 22, also letztes Jahr, auf die Meisterschule nach Olpe. Genau, da wusste ich auch nicht so richtig, was ich erwarten soll. Ist ja ein divers diskutiertes Thema. Gibt's ja genug, Horrorszenarien, wie das ablaufen kann. Und ich bin mit relativ wenig Erwartungen rein, und das sollte man vielleicht öfters im Leben machen. Das war wirklich gut. Also das waren tolle Dozenten, es waren tolle Kollegen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, und alles in allem eine bessere Erfahrung, als ich Erwartung habe. Und es ist auf jeden Fall viel angenehmer, als mit viel Erwartung reinzugehen und dann desillusioniert wieder rauszukommen.
Wenn du sagst, du hast keine Erwartung daran gehabt, was hat dich denn dann konkret positiv beeindruckt in der Zeit? Also wurde da gelehrt und gebacken, so wie du das dann später, also nahezu jetzt bald, auch backen würdest? Oder war einfach eine gewisse Offenheit da den Themen gegenüber, die du oder vielleicht auch andere Schüler dann eingebracht haben, obwohl sie eigentlich nicht Teil des offiziellen Programms gewesen wären?
Ja, ich würde sagen, es war eine Hybridlösung aus dem, was du gerade gesagt hast. Es war auf jeden Fall Wissen da, von verschiedenen Ideen über Langzeitführung, Salz-Hefe-Verfahren, verschiedene Schlagworte, verschiedenste Sauerteige und Führungsmethoden auch kurz angeschnitten. Also viele Sachen, die auf jeden Fall in der Theorie gelehrt wurden. In der Praxis wurde man dann wieder ein bisschen ins klassische Bäckerhandwerk, würde ich sagen, zurückgebracht. Da gab es verschiedene Aspekte. Man konnte halt in dem Falle da seine, also eigene Brote einbringen und eigene Brötchenvariationen auch. Hatte aber auch einen Teil Standardsachen zu machen. die vorgegeben waren. Und ja, dadurch, man konnte auch am Tag vor der Prüfung zum Beispiel Sauerteige ansetzen, was ja bei der Gesellenprüfung ein totales No-Go war. Hatte also quasi an dem Nachmittag vor der eigentlichen Prüfung um 17 Uhr für eine Stunde Zeit, seine Vorbereitungen zu treffen. Und das war auf jeden Fall schon mal viel positiver. Und da konnte man halt natürlich auch viel mehr machen als in der Gesellenprüfung damals. Und hatte dann aber natürlich auch direkt in der Prüfung verschiedene Pflichtteile, die ja halt einen Tag mehr oder weniger in der Konditorei verbracht und verschiedene Plundergebäcke und Brötchen und Brote gemacht, die halt zum Teil auch vorgegeben waren und dann schon ganz vernünftig waren, aber halt nicht unbedingt das, was ich jetzt mal machen möchte.
Wie sah es denn mit meinem Lieblingsthema technische Enzyme, Emulgatoren und so weiter im Brot- und oder Kleingebäckbereich aus? Also was war Prüfungsanforderung und was nicht? Durftest du also komplett deine eigene Schiene fahren und es wurde dir sozusagen nicht negativ, vielleicht sogar positiv ausgelegt, oder gab es Vorgaben durch die Prüfungsordnung oder durch die Prüfer selbst, was wie zu sein hat? Also ich kenne das jetzt, wie gesagt, vor allem von den Brötchen vom Kleingebäck, dass die ein bestimmtes Volumen brauchen und man das nicht erreicht ohne die entsprechenden Hilfsmittel.
Ja, es gab durchaus ein Brötchenbackmittel, aber das war es auch so ziemlich, keine technischen Enzyme drin. Und die Aufklärung darüber, dass es das gibt und dass es auch üblich ist, das zu verwenden, gab es auf jeden Fall. Aber es wurde auch divers diskutiert, dass das im kleinen Gebäck nicht wegzukriegen ist oder schwierig. Auf jeden Fall das Backmittel auch. Aber genau, technische Enzyme waren da, also technische Enzyme war erwähnt, es gibt's. Es wurde halt über viel Enzymzugabe gesprochen, die Acetylweinester und so Geschichten, die quasi in der Vergangenheit hart benutzt wurden, wo man jetzt quasi von weg ist. Es wurde so ein bisschen auch dementsprechend positiv dargestellt, dass man das nicht mehr macht, aber so ganz in die Nuancen wurde dann auch nicht reingegangen.
Ja.
Wo ich persönlich auch gar nicht genau weiß, wo die Nuancen liegen, weil ich mit dem Zeug eigentlich bis jetzt noch nicht so unheimlich viel zu tun hatte.
Mhm. Aber es ist ja immerhin schon mal ein gutes Zeichen, dass es überhaupt Thema war und auch angesprochen wurde. Wie sieht's denn mit dem anderen Bereich aus, der dich ja auch dann später beschäftigen wird und dich ja vorher auch beschäftigt hat in der Ausbildung als Geselle, der ökologisch arbeitende Betrieb, der Biobetrieb mit Biorohstoffen arbeiten? War das ein Thema oder konnte das ein Thema werden?
Ja, wir hatten ich hatte noch eine Mitschülerin, die in der Demeter-Bäckerei auch gelernt hat. Und ich habe auch mal gefragt, wenn wir das alles hier so nachhaltig machen, warum gibt es dann kein Biomehl in der Backstube? Da wurde mir gesagt, weil der Großteil der Mitschüler konventionell backt, passt man sich da an den Markt auch an. Mhm. Und wenn der Großteil biologisch backt, dann machen sie das auch. Die nehmen halt, also der eine Dozent hat gesagt, der nimmt halt die besten Rohstoffe, die er bekommt. Und er hat halt einen Elite-Weizen gehabt, der halt dann in der Bio-Qualität vielleicht so nicht unbedingt vorhanden ist mit den dementsprechenden Werten und Eigenschaften.
Ja.
Und das war seine Argumentation und da stand er auch hinter und hat das auch offen diskutiert und hat dann Nein gesagt.
Ja, das ist ja okay. Also wenn es Gründe gibt dafür oder zumindest eine Begründung für die Position, ist es ja okay, also zumindest angenehmer für denjenigen, der fragt, als wenn einfach nur Nein gesagt wird. Ne? Also
ja, richtig,
kann man zumindest
auf jeden Fall
nachvollziehen und verstehen.
Ja.
Wie viele Azubis kann man ja dann fast nicht mehr sagen. Wie viele Meisterschüler seid ihr denn gewesen auf der Schule in eurem Jahrgang?
Oh, ich glaube 18.
Und hast du eine Rückmeldung bekommen, ob das der Durchschnitt ist oder ob das besonders viel oder besonders wenig ist?
Nö, das war ziemlich der Durchschnitt, also irgendwie so um die 20. Der Hörsaal, den konnte man trennen in zwei Bereiche und früher war der mal voll. Genau.
Ja. Gab's denn, also anders, ich muss anders fragen, wie lief das ab? Ich kenne jetzt von Christina, also von meiner Partnerin, mit der ich auch die Bäckerei betreibe in Hamburg, nur sozusagen den Turbogang durch die Meisterschule. Wie lang war denn dein Meisterkurs? Wie war er gegliedert und war das sozusagen am Stück oder hast du das nebenbei laufen lassen können? Wie lief das ab?
Ja, genau, den betriebswirtschaftlichen Teil, der irgendwie zu 6 Wochen ging, den hatte ich schon extern gemacht, weil sich das mit meiner Lebenssituation zu dem Zeitpunkt am besten ergeben hat. Den hatte ich in Schwerin gemacht. Und dann bin ich ich glaube Ende April auf die Meisterschule nach Olpe. Da gab es Meister-Apartments, das heißt, jeder hatte sein eigenes, die haben vor ein paar Jahren neu gebaut, da hatte jeder sein eigenes Apartment. Zwei Gemeinschaftsküchen, eine Abend- und also eine Vollverpflegung, an der fast alle teilgenommen haben. Und dann war 5 Tage Unterricht und man konnte übers Wochenende entweder da bleiben oder nach Hause fahren, je nach Entfernung und wie es halt praktisch war. Und dann ging das los. 5 Tage die Woche, 2 Tage Praxis, 3 Tage Theorie mit allen möglichen Themen von nochmal BWL, also Rechnungswesen im angewandten Bereich, dass man dann Kalkulationen aufgestellt hat, zu einem sehr großen Teil Technologie und Warenkunde. Sehr spannend, wo es dann halt auch ging, ja zum Beispiel, warum ist denn da Zitronensäure in dem Mehl mit drinne, was macht das denn technisch? Also was bringt da, also warum wird es reingemacht und was sind die Auswirkungen davon? Solche Sachen wurden da besprochen, aber auch wie ist die Glutenbildung nach der Mischphase vom Weizenteig, wie findet das statt? Sehr, sehr interessant. Also viele Sachen auch wurden da besprochen. Dann auch verschiedene, also auch was halt super spannend und direkt war, waren dann halt verschiedene Vorteigarten und da haben sie dann halt durchaus auch so Sachen mal reingeworfen wie eine Roggenpulisch oder einen Vollkorn Sandkuchen mit einer Autolyse in Anführungszeichen für 12 Stunden, wo halt das Vollkornmehl schon eingeweicht wurde und dann liegen gelassen wurde über Nacht, um zu quellen. Da gab es schon innovative und Sachen, die auch am Zahn der Zeit waren. Und wenn man da auch nachgefragt hat, hat der Fachlehrer, der Herr Vollmer oder der Herr Bertelsbeck, die waren sehr engagiert, die hatten Bock und die haben auch Antworten gehabt, wenn man Fragen hatte. Und wenn nicht, haben sie die Antworten besorgt. Und das war cool. Und da ich könnte da jetzt auch eine E-Mail schreiben und sagen, guck mal, ich habe den Brotfehler oder ich habe die Frage, können Sie mir da helfen? Und ich wüsste, in 4 Wochen haben die alles getan, was sie können, um mir da zu helfen. Und das finde ich cool, muss ich sagen, ja. Genau, also das war dann der technologische Teil. Dann hatten wir bestimmt noch irgendwas Theoretisches, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann ging es in die Praxis. Und ja, das war auch recht spannend, weil die Prüfung sich mehr oder weniger daraus zusammengesetzt hat, dass man 2 Tage Prüfung hat, praktische. Man hatte diese eine Vorbereitungsstunde, die ich erwähnt habe. Vor dem ersten Tag. Und dann hat man morgens mehr oder weniger Brote gemacht, Brötchen und dann noch Plunderteile vorbereitet und am nächsten Tag noch ein paar Sachen also fertiggestellt und Plunderteile noch fertig gemacht und dann ist man in die Konditorei gegangen, was recht intensiv war für brotbackende Bäcker so wie mich. Also ich bin ein sehr großer Brotfan und eine Motivtorte, Sahnedesserts und eine Biskuitrolle zu machen innerhalb von, ich glaube, 4 Stunden. Wir sind am Anfang da rausgegangen, oder ich auf jeden Fall, nach so 7,5 Stunden und sah aus, als ob ich in jegliches Gebäck einmal reingefallen bin. Und die Konditorei haben wir auch 2 Stunden sauber gemacht. Das war am Anfang, ja, hat man ein bisschen, also ging vielen von uns so, dass man da ein bisschen geschockt war, in was für einer Zeit man das dann da leisten muss. Aber ging dann. Also ist
Also
interessant, wenn man
Übung,
das drei,
Übung
viermal
macht den
macht.
Meister.
Ja, ist schon, also ist faszinierend, was man dann halt auch natürlich für eine Energie entwickelt, weil man hat halt diese drei, vier Probeversuche und dann ist Prüfung, ne? Es ist schon recht intensiv. Auch die Vorbereitung auf die theoretische Prüfung ist von der Stoffmenge her recht intensiv, wobei ich wahrscheinlich auch jemand bin, der die Theorie dann auch recht intensiv übt. Und ja, das dauert dann halt auch seine Zeit. Zahlt sich dann meistens auch aus, aber ja, war jetzt schon nicht so ein totales Zuckerschlecken.
Wie schätzt du denn die Prüfung selbst ein? War die auch am Puls der Zeit? Und was es die Theorieprüfung angeht, sind da Dinge abgefragt worden, die dir auch in Zukunft weiterhelfen werden? Oder ist das so ähnlich, wie ich das aus der Schulzeit kenne? Also nicht aus der Bäcker-Schulzeit, sondern aus der ganz klassischen Schulzeit, dass man da auswendig lernt und 10 Minuten später hat man es eh wieder vergessen, wenn man es nie mehr braucht.
Ja, ein bisschen was von beidem. Von der Theorie bleibt mir sicherlich die Sachen, mit denen ich natürlich auch die höchste Motivation hatte. Alles, was ich praktisch anwenden kann oder was ich nutzen kann, um Prozesse zu verstehen, mit denen ich auch arbeiten möchte, habe ich natürlich auch dementsprechend Fragen machen können, stellen können, und dann bleibt das natürlich auch ein bisschen besser hängen. Ja, einen Teil der Theorie weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was überhaupt die großen Themen waren, weil das genau hinten runtergefallen ist, wie in der Schule auch. 10 Minuten sind da vielleicht auch noch recht lang. Manchmal waren es auch nur 5. Und genau, von der Seite, also ein paar Sachen waren schon recht interessant, wie sowas wie Losgrößen. Also wenn man jetzt 30 Mal dasselbe Brot macht, rechnet sich das vielleicht nicht. Wenn man davon 100 macht, rechnet sich das schon, weil einfach die Vorbereitung und Nachbereitung und Aufräumarbeiten etc. So einen Zeitanspruch haben, dass es vom Zeitanspruch insgesamt nicht sehr viel mehr macht, wenn man viel mehr Brote macht, aber vom Outcome her. Das war nochmal eine Sichtweise, die ich von der Theorie her so ein bisschen kannte, aber das war da recht spannend, weil es da auch nochmal Zahlenwerk gab, was mal gemessen wurde, und dann war das daher ein bisschen nachvollziehbarer und auch ganz spannend. Das ist mir jetzt schon noch im Kopf. Aber ja, dann wird es schon wieder auch ein bisschen, ist jetzt ein Jahr her, anderthalb. Ja, müsste ich noch mal in meinen Ordner gucken, ne?
Wie schätzt du es denn ein? Jetzt in der Rückschau ist jetzt, wie gesagt, auch schon eine Weile her. Die Prüfung an sich hatte erstmal den Zweck für dich jetzt ganz konkret, dass du den Schein hast, den Meisterbrief und offiziell Brot verkaufen darfst, was du selber gebacken hast. Aber davon abgesehen, hat es dich wesentlich weitergebracht zu dem, was du vorher schon wusstest, oder hätte man sagen können, na gut, dann setze ich mich da eine Woche hin und lerne die Dinge, die wirklich essentiell sind für mich, die mich da auch tatsächlich weitergebracht haben, und den Rest der Zeit hätte ich mir eigentlich schenken können. Oder ist es genau andersrum? Also wäre es vielleicht eine Woche gewesen mit Themen, die du dir hättest schenken können, und der Rest war so sinnvoll und nützlich, egal ob Praxis oder Theorie, dass du damit jetzt weiterarbeiten kannst.
Ich würde sagen, eine Woche mit den richtigen Menschen hätte es gebracht. Also so dieser, besonders dieser Technologieteil über Teige und chemische Prozesse, sowie dann 3, 4 Tage in der Backstube, wo ich einfach auch dadurch, dass ich ja vorher noch nicht so viel diverse Erfahrung gesammelt habe, konnte ich da noch mal eine ganze Ecke Kniffe und Sachen mitnehmen, weil ich einfach noch mal andere Herangehensweisen gesehen habe. Für mich zum Beispiel auch mit dem Elektroofen backen war für mich auch noch mal, weil ich ja relativ viel im Holzofen gemacht habe und dann zwar in einigen Backstuben war, aber nie am Ofen, war das für mich auch noch mal spannend und hat mich auf jeden Fall auch noch mal in dem Sinne da weitergebracht, aber eine intensive Woche wär mir sehr viel lieber gewesen. Andererseits bin ich auch noch ein bisschen, ich war einer derjenigen, der sich nicht mit verpflegt hat. Das heißt, ich habe dann jeden vierten oder fünften Tag nochmal ein Brot im Haushaltsbackofen gebacken. in der Hobbyküche in Anführungszeichen, weil wir in die große Backstube nur zu bestimmten Zeiten rein durften. Ja, hatte dann irgendwie auch was, aber hätte ich auch gerne alles in der Woche gemacht, wäre ein bisschen günstiger und angenehmer gewesen.
Ja, günstiger ist vielleicht ein gutes Stichwort, würde ich gleich nochmal aufgreifen. Der Gesamtzeitraum, der fehlt mir noch. Wie lange warst du denn jetzt wirklich auf der
Achso,
Meisterschule?
ja, April bis Mitte Juli.
Ach, das ist ja dann doch relativ kurz, ne? Also es ist dann schon 3 Monate, 4.
Ja, ich hatte einen Ausbildereignerschein schon von meinem ersten Meister und den 6 Wochen BWL-Geschichte hatte ich ja schon im Oktober gemacht, genau. Und ansonsten, wenn man es, es gab auch Kollegen, die haben es durchgezogen, in Anführungszeichen. Ich glaube, die waren 5,5 oder 6 Monate dabei.
Ja, Stichwort günstig. So günstig, dem Hörensagen nach, ist ja so ein Meisterkurs, ganz gleich welches Gewerk das ist, nicht wirklich. Ich habe heute auch gerade passend dazu im Radio einen Beitrag gehört, dass es wieder ums Meister-BAföG geht und die Anträge nicht bearbeitet werden und so weiter und die Meisterschüler jetzt da auf Kosten hocken, die sie nicht bezahlen können. Magst du erzählen, zumindest die Größenordnung, was dich diese Meisterausbildung gekostet hat?
Ja, so schön gerechnet, so 9 etwa, 9.000, wo man jetzt auch nicht jede Fahrt oder ja, jede Übernachtung unbedingt reingerechnet hat. Und bei mir ein bisschen schade war, dass ich 2010 schon mal einen Meister gemacht habe, wo ich 1.000 € Meister-BAföG bekommen habe, weil das zu dem Zeitpunkt nicht so en vogue war, da viel Geld für auszugeben vom Staat. Und ja, jetzt hätte ich glaube, über 50% bekommen, aber wenn man schon einmal das beantragt hat, kann man das für den gleichen Bildungsgrad nicht nochmal beantragen. Also wenn ich einen Techniker gemacht hätte, hätte ich es gekriegt, weil das eine andere Bildungsgrad ist, aber für noch einen Meister leider nicht. Das war etwas bitter.
Nun ja, du hast es geschafft. Du bist jetzt offiziell Bäckermeister.
Ja.
Und wir alle fragen uns, was tust du damit?
Ja, ich habe noch in der einen oder anderen Backstube reingeschnuppert, aber wir sind, meine Frau und ich haben schon während der Meisterschule uns das erste Mal ein Objekt angeschaut, also ein Haus mit ein bisschen Land, weil wir ja gerne so ein Mehrgenerationenprojekt mit meinen Schwiegereltern machen wollten. Und ja, haben uns da das erste Objekt angeschaut, haben uns dann in den nächsten Monaten noch, keine Ahnung, 20, 25 Sachen angeschaut insgesamt. Und haben uns dann mehr oder weniger in ein Objekt verschaut, wo ein paar Sachen gut gepasst haben. Das ist in der Nähe also zwischen Rothenburg ob der Tauber und Schwäbisch Hall im schönen Baden-Württemberg. Und ja, da haben wir ein paar Überlegungen reingesteckt. Das ist ein schönes Haus mit genug Wohnraum, 3000 Quadratmeter ein Grund dahinter, ein bisschen weniger als wir wollten, aber Land verkauft man ungern. Und dann hatte ich ja mal überlegt, einen großen Ofen da vielleicht hinzustellen. Und dann ist man relativ schnell auf das Thema Strom gekommen. Und da gibt es eine Stromleitung zum Haus, die zu gering ist für einen richtig großen Ofen. Und dann habe ich gesagt, na gut, also das Dorf ist super. Die Nachbarn sind wirklich toll. Wir haben mal 2 Tage dann mit dem E-Bike da in der Nähe verbracht, haben mit Nachbarn gequatscht, uns die Gegend ein bisschen angeschaut, weil es ja schon eine ganz schöne Entscheidung ist. Und das war alles toll. Und dann haben wir halt mal versucht rauszufinden, ob man da mehr Strom hinlegen kann, weil wir einfach uns ein bisschen zukunftsmäßig absichern wollten. Und die Anfrage hat etwa 4 Monate gedauert. Das war etwas ernüchternd. Und da haben wir für uns gesagt, okay, das klingt alles gut, es sieht so nicht aus, als ob wir Konkurrenz haben. Wir sitzen das jetzt mal aus und Moni und ich haben gesagt, wir ziehen schon mal nach Schwäbisch Hall, also so 40 Minuten weg, um in der Gegend zu sein, suchen uns ein bisschen Arbeit und gucken, dass wir das in die Wege leiten. Und da hatte ich dann ein paar sehr schöne Monate bei Grimmers Backstube mit dem Ingmar Grimmer. Es war sehr inspirierend. Der Ingmar ist ein sehr anständiger, toller Chef, der sehr viel weiß und das auch teilt. Das war wirklich klasse. Sehr tolle Stimmung auch in der Backstube und im gesamten Team. Und das war ein kleiner Exkurs sozusagen da. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir Strom zu dem Haus hinlegen können für ja, 30.000 Euro oder so. Das ist natürlich dann etwas ernüchternd, aber wir wollten ja auch wissen, ob wir die Option haben, weil wir dann erstmal nicht gleich in der Größe anfangen wollten. Und dann ist es nach und nach dazu gekommen, dass alles gepasst hat und wir haben das dann gekauft und sind im April diesen Jahres letztendlich von Schwäbisch Hall nach 6, 7 Monaten in Hall nach Iringshausen gezogen. Und ja, dann sind wir jetzt plötzlich da und haben angefangen auszubauen oder beziehungsweise rauszureißen und sind jetzt quasi noch in Förderungsgeschichten, weil es da ein paar schöne Förderprogramme für den ländlichen Raum gibt. Da sind wir nämlich genau angekommen und haben mehr oder weniger schon im Dezember uns da ein bisschen vorgewagt durch einen glücklichen Zufall. Der Verkäufer ist Bauingenieur. Und wir haben gefragt, wie das so aussieht, zum Thema eventuell in einem Teil der Scheune eine Backstube einzurichten. Und der hat uns da geholfen, eine Bauvoranfrage zu machen. Und das war natürlich klasse, weil dann hatte man gleich einen Ansprechpartner und irgendwie jemanden, der da ein bisschen fitter ist als wir, weil das ist ja alles gar nicht so einfach. Und dann haben wir das gemacht. Machen wir Bauvoranfrage am 20. Dezember 2022 in den Briefkasten geschmissen. Genau, und dann gab es da nochmal ich glaube im April oder im Mai gab es da nochmal Rückfragen zu, bezüglich so ein paar Details. Und da habe ich dann noch zwei, also davor hatte ich schon zweimal hinterher telefoniert und nachher nochmal zwei, dreimal, also zwei, dreimal Gespräche geführt. Ich weiß nicht, wie oft ich angerufen habe, bis ich letztendlich jemanden am Telefon hatte. Ja, und das ist der Stand heute.
Das
Wir
heißt, es
haben,
gibt keinen Stand oder es gibt
es,
schon einen Stand?
der Stand ist, dass wir noch keine Antwort haben. Letztendlich war das wohl bis zum Mai durch alle Stellen durch, bis auf das Landwirtschaftsamt, was halt ein Thema ist, weil das Landwirtschaftsamt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, von verschiedenen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die prüfen, ob es da Problematiken gibt zum Thema Landwirtschaft. Also zum Beispiel, ich würde eine Bäckerei eröffnen, hätte da zwei Mitarbeiter. Der Nachbar von gegenüber hat Schweine. Der Wind steht üblicherweise an so und so vielen Tagen im Jahr in meine Richtung. Falls ein Mitarbeiter das stört, und der dann dementsprechend sich beschwert, dann kann es sein, weil Mitarbeiterschutz über gewerbliche Interessen gehen, dass der Bauer seine Schweine abschaffen muss im schlimmsten Fall. Und dafür das Landwirtschaftsamt wohl recht viel Respekt. Das war ein Punkt, wo wir schon immer wussten, dass das geprüft wird. Warum das jetzt so lange dauert, würde ich ganz positiv in die Richtung deuten, dass das Landwirtschaftsamt zu wenig Mitarbeiter hat und dass die einen guten Job machen, aber zu viel zu tun haben. Das ist meine Sichtweise, sonst werde ich mit der Sichtweise nicht glücklich. Aber es ist ganz, ganz spannend, weil ich mich da parallel noch ein bisschen mit anderen Ämtern auseinandergesetzt habe und unter anderem mit dem Veterinärsamt, was hier in Baden-Württemberg die Gesundheitskontrollen macht. Und da habe ich gefragt, dass ich habe einen Raum im Anbau, der ist 12 Quadratmeter groß, der ist gefliest, da gibt es warmes Wasser, der erfüllt sehr viele Voraussetzungen für einen Produktionsraum, ob ich übergangsweise, bis in der Scheune der Umbau fertig ist, da mit einer kleinen Backstube beginnen könnte, um den, naja, um nicht einfach kalt mit einer großen Backstube zu beginnen, sondern um halt schon einfach die ersten 1,5 Jahre auch schon was machen zu können. Und da hat der Sachbearbeiter das an seinen Abteilungsleiter weitergeleitet und da gab es dann ein in Ordnung, das können wir machen. Und dann gab es hier eine Kontrolle in dem Raum, gab es ein paar Sachen, die verändert werden sollten. Und dann haben wir gemacht und getan. Und dann ist letztendlich vor 4 Wochen der Mitarbeiter nochmal gekommen und hat sich den Raum angeschaut und hat gesagt, ja, Herr Goldbach, Sie können starten, das können Sie machen. Und das war natürlich klasse.
Ja.
Das heißt, jetzt habe ich einen Meisterbrief, mit dem ich winken kann, einen Eintrag in die Handwerksrolle, einen abgenommenen Raum. Und dann haben wir uns die letzten Monate halt Gedanken gemacht, wie machen wir jetzt Brot? Und also, wie kriegen wir Brot aus einem Kneter in den Ofen, in die Münder von unseren Kunden, die wir noch gar nicht haben.
Ja, das
Und
wär noch eine Frage gewesen.
ich hatte mal einen Kneter, interessanterweise von der über eine Connection von der Partnerin von eurem Landwirt. Habe ich einen Knie, an, bin ich mal an den Kneter gekommen, als ich im Norden war. Den hatte ich also schon mal und bin dann auf der Suche nach einem Backofen gewesen, der natürlich in diesen 12 Quadratmeter Raum passt, ohne dass ich den mit einem Kran hinten anbaue, wie das andere Menschen tun. Genau, da ja dieser Scheunenplan noch stand. Und dann haben wir 22 Minuten mit dem Auto weg hier eine Firma, die nennt sich Manz. Die bauen schon seit Jahren sehr gute Öfen für Heimanwendungen, wo auch viele brotbackende Hobbybäcker sehr, sehr zufrieden mit sind und wo wir zufällig einen in der Küche hier hatten. Das heißt, da konnte ich mit 6 Laiben Brot schon ein bisschen Probe backen und fand das eigentlich ein sehr schönes Gerät und habe mich da dann mit dem Herrn Häusler auseinandergesetzt, der die Firma Manz leitet. Und dann sind wir da zusammengekommen und haben einen gebrauchten Ofen von denen erstanden mit so knapp 2 Quadratmetern, also so 24 freigeschobene Brote etwa. erstanden. Ja, und dann haben wir jetzt so nach und nach die gesamte Ausstattung und dann geht es ja immer noch darum, wenn wir jetzt Brot backen können, wie werden wir das denn los? Und ja, wir sind hier jetzt ziemlich auf dem Dorf oder wie ich auch gerne sage, in der Provinz. Und dann haben wir unsere Firma Provinzbrot genannt, weil wir Provinz auf der Provinz backen und das dann da auch ausliefern oder auch mal ins Städtchen fahren. Und ja, es gab verschiedene Aspekte, die da interessant waren für mich. Einerseits ist die OBEG, die ökologische biologische Erzeugergemeinschaft Hohenlohe, hier 15 Minuten weg von uns. Die Geschäftsführerin ist die Schwiegertochter vom Nachbarn. Hier, das ist schon echt cool. Also da war ich relativ am Anfang schon auf dem einen oder anderen Treffen von der OBEG und habe mich da auch mit, da gab es ein ganz tolles Treffen zwischen Bäckern und Bauern, wo knapp 30 Landwirte da waren und 6 oder 8 Bäcker, wo verschiedene Sachen diskutiert waren, wo es auch einen tollen Vortrag noch von einer ökologischen Saatgutzüchtung gab und da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt, und habe da dann auch einen tollen Zugriff auf Mehl. Das nächste Feld ist 600 Meter von unserem Haus entfernt. Es ist schon sehr idyllisch.
Ein Paradies.
Ja, schon cool. Genau. Und dann haben wir uns überlegt, naja, gut, was ich schon immer nicht mochte, ist, dass kistenweise und tonnenweise Brot zurückkommen. Deswegen wollte ich gerne nur auf Vorbestellung backen, was ich auch bei dem einen oder anderen Kollegen es schon auch als eine gewisse Vorbildfunktion oder Geschäftsmodelloption gab. Und ich fand die Idee schon immer toll. Ich hatte es, glaube ich, auch im ersten Podcast erwähnt, dass ich grundsätzlich die Idee von Solavis, also solidarischen Landwirtschaften, ganz gut finde und habe da aber nur einen Teilaspekt quasi übernommen. Und zwar ist es da oft so, dass bei denen das Gemüse oft an einen Verteilepunkt gelagert wird und dann da von den Kunden abgeholt wird. Und diesen Teilaspekt haben wir quasi mit Provinzbrot übernommen und haben gesagt, wir eröffnen Brotdepots an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Kooperationspartnern. Also zum Beispiel haben wir dadurch, dass wir in Hall gewohnt haben, wo wir unglaublich gut angekommen sind, weil es da ganz viele sehr nette Menschen gibt und wir eigentlich dachten, wir arbeiten dann nur ein halbes Jahr und dann fahren wir da vielleicht noch mal ins Kino hin, weil es da eins gibt. Aber dem ist nicht so. Wir fahren da immer noch regelmäßig hin, weil da viele nette Menschen sind und das eine Café, in dem wir da gearbeitet haben, die hatten auch Bock auf gutes Brot und haben gesagt, das wäre toll, wenn wir eure erste Verteilstation sein könnten. Und das sind genau so Partner, die wir uns halt wünschen. Geschäfte oder Läden, die Interesse daran haben, dass Menschen zu ihnen kommen, die Bock auf gute Sachen haben. Das heißt, das Café hat eine kleine Ecke, die heißt das Brotdepot, die Abholstation von uns. Und wir haben so Bio-Baumwoll-Stoffbeutel, die wir eigentlich erst in 3 Wochen haben. Im Moment sind es noch Papiertüten, aber die Lieferung hat sich etwas verzogen. Und da packen wir unser Brot rein, was vorbestellt wurde. Und wir backen dann, also man kann bei uns auf der Webseite vorbestellen bis zum Mittwochabend und dann machen wir Sauerteige, Quellstücke, Brühstücke, machen Teige, haben zum Teil eine Übernachtreife und backen dann am Freitagmorgen. Und ab Freitagmittag verpacken wir das in die Beutel und liefern es dann an die verschiedenen Brotdepots aus und packen es da zu den Abholstationen. Und dann kommt der Kunde halt von der Arbeit, trinkt noch einen Kaffee. Davon hat der Jo im Tuk-Tuk-Café was, der freut sich. Und wir freuen uns, dass das Brot abgeholt wird. Und Die Betreiber vom Café bekommen selber auch ein, zwei Brote von uns und haben auch gutes Brot. Und dann können die Kunden gutes Brot essen und wir können gutes Brot backen und allen geht's gut. Das ist so der Plan. Und ja,
Und
das.
das läuft jetzt schon an oder ist es noch ein Plan, reiner Plan?
Wir haben heute Montag, am Freitag hatten wir unseren ersten offiziellen Liefertag. Also ganz, ganz spannende Zeit gerade. Wir haben am Samstag davor haben wir eine Brotverköstigung gemacht. Das heißt, wir haben so einen kleinen Stand gehabt vom Tuk-Tuk-Café und haben unsere aktuell vier Brote mitgehabt. Und dann haben wir erzählt, wie es funktioniert und haben ausreichend viel Brot essen lassen und Visitenkarten verteilt und gehofft, dass Menschen dann bis zur nächsten Woche, bis zum Mittwochabend Brot bestellen. Und das ist passiert. Die haben Brot bestellt. Das war ziemlich faszinierend.
Was
Genau, also.
habt ihr denn im Programm? Was sind denn eure vier Standards im Moment?
Also wir sind eine reine Bio-Sauerteig-Bäckerei, haben vier Brote, zum Beispiel das Wilde Milde. Das ist ein Dinkelhafer-Vollkornbrot mit 70% Dinkel, 30% Hafer. Und es ist gelockert mit unserem Hefewasser, Heidi Hefewasser und mit Digger Dinkel. Das ist unser Dinkelsauerteig. Da der in Hamburg entstanden ist, hat er den Namen Digger bekommen. Genau, das ist das eine Brot. Es hat so eine, dadurch, dass es ein Apfelhefewasser ist, auch so eine leichte Fruchtabfliegennote. Das ist sehr gut angekommen. Dann haben wir das Provinzbrot. Das ist an französisches Landbrot angelehnt. Mit einem hohen Weizenanteil, 50% Vollkornmehl und ja, hat eine schöne, luftige, lockere Struktur, dezente Säure, aber ja, viel Geschmack drin. Was haben wir noch? Wir haben das Wernerbrot. Das ist bodenständig, recht geradlinig. Ein Dinkel-Roggenbrot, manchmal auch ein bisschen rau und kratzig, und das heißt Werner, weil mein Schwiegervater so heißt, nachdem es benannt ist. Er spricht zum Glück noch mit mir und ich glaube, er hat sich auch ein bisschen geehrt gefühlt, dass wir das Brot so genannt haben. Genau, und als letztes gibt es noch ein 100% Roggenbrot, auch mit einem 70%igen Vollkornanteil, mit Kürbiskernen, Leinsamen und Sonnenblumen, den kernigen Kasten. Was auch ein bisschen stärker gesäuert ist. Genau, das ist unser kleines Sortiment. Und dann haben wir immer noch ein Saisonbrot, was jetzt im Dezember, am 1. und am 15. Dezember der Panettone sein wird, ein Sauerteig-Panettone, den ich jetzt im vierten Jahr probiere, von sehr krümelig bis sehr lecker letztes Jahr. Alles probiert sozusagen. Und jetzt hoffe ich, dass ich das auf die in Anführungszeichen große Bäckerei aus dem Hobbybereich übertragen kann. Da geht es dann nächste Woche ins Probebacken. Das ist sehr spannend. Und dann werden wir alle 6 bis 8 Wochen ein wechselndes Brot haben, was ein bisschen der Saison angepasst ist, um da ein bisschen genau Spannung drinne zu haben.
Ja, jetzt hast du gesagt, ihr macht das auf Vorbestellung. Verkauft ihr dann auch vor Ort oder ist tatsächlich das die Backstube und dann liefert ihr ihn ausschließlich in andere Gegenden?
Die Backstube ist auch ein Brotdepot. Das heißt, man kann auch an der Backstube direkt abholen. Das direkt heißt im Moment in der Garage, die wir ein bisschen eingerichtet haben, dass man sich das da abholen kann. Genau. Und jetzt haben wir bis jetzt eine Café in Hall als Depot und sind gerade noch in Gesprächen an einem Blumenladen in ein paar Orten weiter. Mal schauen, ob das was wird, und wollen so nach und nach das eine oder andere Depot noch dazu nehmen und werden dann auch den einen oder anderen Tag der offenen Tür mal in der Backstube machen. Aber grundsätzlich ist es eine Vorbestellung und eine Abholung. Und wir haben jetzt dieses Verköstigungsevent jetzt am Freitag nochmal gemacht und nächsten Freitag auch. Das, was halt jetzt 3 Wochen nacheinander gemacht haben, da habe ich dann auch die Leute, die gekommen sind und Boote abholen wollten, dann habe ich denen die Abholstation nochmal gezeigt und noch kurz nochmal sich ein bisschen unterhalten und auch Gesichter mal gesehen. Die haben mich zum größten Teil beim ersten Tasting schon gesehen, aber dadurch, dass uns durch diese Internetbestellung letztendlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch die menschliche Komponente fehlt, haben wir halt gesagt, wir wollen diese 3, 4 Wochen am Anfang das Depot an den Abholtagen betreuen und da auch Verköstigungen machen und dann alle paar Monate auch mal vor Ort sein und Präsenz zeigen. Genau, aber wir haben in dem Sinne kein Ladengeschäft, was wir betreiben.
Ja, Vorbestellungen, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, hat natürlich auch immer den Haken, dass man unter einem stärkeren Druck steht als in der klassischen Bäckerei, wo man einfach das nach vorne in die Auslage legt, was halt gut geworden ist, und das, was nicht so gut gelungen ist, das lässt man halt hinten, das sieht keiner. Weiß ja auch keiner, was in welcher Stückzahl da an dem Tag produziert hätte werden sollen, außer diejenigen, die es produzieren. Bei Vorbestellung bedeutet das ja immer, ich muss einfach die Menge, die da auf dem Vorbestellzettel am Ende steht, raushauen, und es muss funktionieren. Was tut ihr denn, vielleicht ist es auch schon passiert, was tut ihr denn, wenn das mal nicht so ist, also wenn es einen kleinen Mangel gibt oder wenn vielleicht auch mal eine ganze Ladung Brot Nummer 1 oder 2 in die Hose geht? Habt ihr schon solche Erfahrungen gemacht, oder wenn nein, wie ist der Plan? Wie ist der Plan B? Das
ist eine sehr interessante Frage, Lutz. ich fand das auch recht spannend. Auch diese, was du gerade gesagt hast, dass man da unter einem gewissen Druck steht. Das ist auf jeden Fall so, dass man natürlich weiß, okay, ich mache hier eine Sauerteigbäckerei, die eine der größten Ressourcen ist, die Zeit, die in die Produkte reinfließt. Und wenn man da ab einem bestimmten Punkt irgendwo einen Fehler macht oder einen Kühlschrank ausfällt, dann kann man das kann man das schwer bis gar nicht wieder ausgleichen, bis der Termin der Lieferung angerückt ist. Wir haben an unserem ersten Tag natürlich auch gleich erstmal einen Fehler gemacht. Alle irgendwie Brote, die Provinzbrote, die französischen Landbrot in Anführungszeichen, haben wir geformt und in den Kühlschrank gepackt und den Tisch sauber gemacht und mich rumgedreht und in den Gärschrank geschaut und gesehen, dass da noch ein Sauerteig drin ist, der in dem französischen Landbroten drin sein sollte, wo man ein bisschen irritiert geschaut hat. Und dann alles, was man an Hobby-Bäcker-Kunststücken und Backerfahrung von der Backfront in verschiedenen Bäckereien gelernt hat, hat man dann zusammengenommen, um diese Brote wieder aus den Formen zu holen, irgendwie zu versuchen, da wieder auf eine Temperatur zu kommen, dass der Sauerteig mitmacht, den Sauerteig nochmal aufgefrischt. Und gehofft, dass das irgendwie funktioniert und am Ende Brote gibt, die Volumen haben und schmecken. Und es war sehr spannend und es war auch sehr stressig und hat auch da mal eine Zeit lang nicht so viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir die Brote im Körbchen und nächsten Morgen haben wir gebacken und die sahen sehr gut aus und wir haben es aufgeschnitten. Und ich würde sagen, ich kenne eine Handvoll Leute, die hätten eine Nuance geschmeckt, die auf was hinweist, was man aber relativ selten schmeckt. Und ich würde sagen, es ist bei Vollkornmehl eine zu lange Autolyse, die zu so einem gewissen Geschmacksprofil führt. Ja, so ein bisschen distinkte für dieses lange fermentierte Vollkornmehl. Ich habe mal einen Hefewasserversuch gemacht, wo das dann 12 Stunden bei einer relativ warmen Temperatur gelegen hat. Und diese Komponente habe ich daher geschmacklich gekannt ansonsten. Und das hat aber dem Brot eher noch eine gewisse Tiefe gegeben, weil es anscheinend auch von der Zeit lang nicht zu lang war, wo ich gesagt habe, hey, das schmeckt komplex, das schmeckt lecker, das können wir rausgeben, es wird nie wieder so genauso schmecken, aber ich glaube nicht, dass es zu viele Leute, die werden, das wird nächstes Mal wieder lecker schmecken, damit kann ich leben, aber das war schon die erste ziemlich heiße Geschichte,
Die
wo
Feuertaufe
ich
sozusagen.
ja, wo ich die gleiche Frage ganz spannenderweise stellen würde, ist euch das schon mal passiert und wie seid ihr damit umgegangen oder
Ja, also
was ist euer Plan?
ja, wir backen ja jetzt auch seit anderthalb Jahren vor uns hin. Und da passiert natürlich immer irgendwas, ne? Und sei es, dass die fehlgeplante, also nicht von uns fehlgeplante, sondern vom Kältebauer fehlgeplante Kühlung nicht kühlt, so wie sie soll, und morgens die Saatenbrötchen platt aus dem Kühlschrank kommen. Oder letztens haben wir ja was Ähnliches fabriziert, wie du gerade beschrieben hast, dass wir hatten 120, 130 Kilo, sogar 130 Kilo Weizen, Sauerteig, Brotteig in Wannen abgefüllt, und er war herrlich stabil, und ich war der Meinung, ich habe da das gesamte Wasser auch eingeschüttet, was da war. TA 180, glaube ich, war das Ziel, und dafür war er relativ stabil. Habe mich schon gefreut. Mensch, war
Gut
richtig,
ausgeknetet.
ja, gut ausgeknetet, schönes, gutes Mehl, diesmal irgendwie erwischt. Und dann fiel aber so nach einer Stunde Garzeit auf, dass da doch noch 8 Liter Wasser fehlten im Teig. Naja, was machst du dann, ne? Du kannst jetzt entweder den Teig da drin lassen und dich über das schöne Äußere des Brotes auch freuen, ne? Weil der Ausbund so richtig schön aufpoppt beim Backen, und dann hat aber der Kunde nach einem Tag irgendwie Probleme mit dem Brot, weil es einfach altbacken geworden ist, fest geworden ist. So, und dann haben wir alles wieder zurückgekippt in den Kneter und haben noch das Wasser reingemischt und darauf gesetzt, dass sich der Kleber dann doch noch fängt, weil nach dem Einmischen sah es gruselig aus und war pampig weich. Aber es hat funktioniert. Wir haben kräftig gedehnt und gefaltet, und dann
Recht
funktionierte
harte
es. Ja,
Bassinage,
genau.
aber man lernt ja auch wieder durch Fehler, ne?
Ja, aber wir hatten tatsächlich auch jetzt einen Fall, als die Saison begonnen hat. Da hatten wir ein sehr schlechtes Mehl. Wir wissen nicht genau, warum, ob es schon die neue Ernte war, oder wahrscheinlich war es die neue Ernte und wir waren da nicht drauf eingestellt. Also wir haben die Teigtemperatur so eingestellt wie in der letzten Saison, und das war der Fehler. Also der Teig war viel zu weich, wir hatten überhaupt keinen Zusammenhalt. Das Brot ist uns auseinandergerissen in der Oberfläche, sollte eigentlich glatt werden und ist total rustikal aufgerissen. Dann hat es auch in der Teigreife noch einen anderen Teig überholt, der eigentlich vorher in den Ofen sollte. Das heißt, wir mussten einmal den Ofenplan tauschen. Der Ofen war aber schon hochgeheizt für den eigentlich anderen Teig, der es viel wärmer brauchte als der dann überholt hat, und dann wurden die von unten auch noch zu dunkel. Das war das allererste Mal und hoffentlich das letzte Mal, dass wir ein Brot überhaupt nicht in den Laden gegeben haben und dann den Kunden Bescheid gegeben haben, die dann nur das eine Brot hatten, neben den anderen zweien, nur das eine. Die brauchten dann nicht in den Laden kommen. Weil wir machen ja auch alles auf Vorbestellung für alle anderen, die das nicht wissen, die jetzt zuhören, alles auf Vorbestellung. Und wenn dann das Brot halt nichts wird, dann gibt es halt kein Brot. Und ausweichen, wie du schon gesagt hast, kann man ja nicht. Weil so ein Teig, der liegt von Anfang bis Ende mal 2 Tage ungefähr vor sich hin, und dann kann man nicht mal spontan, noch nicht mal ein alternatives Brot kann man auch nicht innerhalb von 2, 3 Stunden dann herzaubern.
Ja, ich fühle da auf jeden Fall mit euch.
Und das waren 120 Brote.
Ja, ist ja brutal.
Wir haben jetzt viel, viel Röstbrot. Das reicht für die ganze Saison.
Ja, das dachte ich mir schon, ja.
Ja, aber das passiert, und dann, das wäre nämlich die Anschlussfrage gewesen an die Frage, ob euch das schon passiert ist oder was der Plan dafür ist, wenn es passiert. Wie funktioniert bei euch die Kundenkommunikation, oder wie soll sie funktionieren, wenn ihr jetzt gerade erst angefangen habt? Ihr habt jetzt die ersten Kunden ja mehr oder weniger persönlich gesehen, bevor sie bestellt haben. Wenn sowas mal passieren sollte, oder ihr auch mal sagt, hey, wir haben ein neues Brot, oder wir wollen mal was erklären, was jetzt vielleicht heute anders gelaufen ist als beim letzten Mal. Wie stellt ihr das an? Geht das digital per E-Mail, oder habt ihr dann noch doch irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda zum Kaffee und die erzählen das weiter? Wie läuft das? Oder Zettelwirtschaft im Beutel?
Genau, ja, wie läuft das? Wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden, das über unsere Webseite zu machen. Kann man auch, wenn man auf die Webseite drauf geht, ist das auch zu dem Anbieter verlinkt. Die machen das sehr gut und da gibt es ein paar tolle Optionen, dass man auch mit Kunden kommunizieren kann, im Standardmodul sozusagen, dass man halt auch senden kann, dass die Brote fertig sind als Erinnerungs-E-Mail, dass die Menschen nicht vergessen, dass sie Brot bestellt haben, weil da passiert in der Woche ja so viel. Und dann weiß man das vielleicht am Freitag nicht mehr, dass man es noch abholen muss, dann kriegt man eine E-Mail. Das sind so ein bisschen so die Standardsachen. Und wir haben halt natürlich auch alle E-Mail-Adressen von allen Kunden und könnten da dann auch dementsprechend Achtung, Achtung, Brot verbrannt senden. Genau, grundsätzlich sind wir noch ganz am Anfang. Das heißt, wir hatten auch mit der digitalen Umsetzung da, da das halt auch nicht unser Steckenpferd ist, ein bisschen zu kämpfen, weil wir halt am Anfang haben wir niemanden gefunden, der was hat, was wir gerne haben möchten. Weil die üblichen Verdächtigen, in Anführungszeichen, die Online-Shops anbieten, die sind dann dementsprechend, sind die recht teuer und recht, sind halt nicht auf die Branche oder auf das, was wir wollen, abgestimmt. Und wir hatten halt schon ein paar Voraussetzungen, wo wir gesagt haben, wir würden halt ganz gerne auch nur einzelne Tage da reinstellen können und verschiedene andere Geschichten. Und ja, letztendlich haben wir da halt jemanden jetzt gefunden, die aus dem Hobbybäcker-Bereich auch kommen und die sich da ein bisschen gut reindenken konnten und auch schon hatten. Und
ja, wir können sie auch mal nennen.
Weil, ja, wir können sie gerne nennen. Ich wusste nicht genau, ob das...
ja, wir sind ja keine öffentlich-rechtliche Sendung. Insofern gut. Können wir ruhig auch die Firmen nennen, die es betrifft. Und sind ja Altbekannte. Wir arbeiten auch mit ihnen zusammen.
Genau. Ich bin auch über... die Brotkumpels darüber gekommen, dass es diese Firma gibt, Bake Up heißen die. Das sind drei Jungs, mindestens zwei Hobbybäcker und ein Bäckermeister, die das sehr gut machen, mit denen wir jetzt auch fast täglich im E-Mail-Kontakt sind, um dann noch Abstimmungen zu machen und zu sehen, dass da unsere Webseite so läuft, wie wir das gerne möchten, und sind jetzt auch dabei, noch ein Newsletter einzuführen, um die Kundenkommunikation da noch proaktiver zu machen, dass wir einmal im Monat ein Newsletter senden, um ein bisschen zu erzählen, was es so einerseits dieses Saisonbrot nochmal darzulegen, was das sein wird und darüber zu sprechen, und längerfristig würde ich da auch gerne immer noch ein bisschen hier und da Informationen, Bilder von Getreidefeldern, wie der Wachstumsstand ist, etc. Also so verschiedene, ein bisschen einerseits ein Mehrwert und andererseits ist es mir auch wichtig, darüber aufzuklären, dass wir als Bäcker nur 50% des Brotes sind, die anderen, oder vielleicht auch nur 49%, und die anderen 51%, das machen die Landwirte. Und den Müller möchte ich inzwischen nicht wegsparen, der, weiß ich nicht genau, wie viel Prozent der kriegt, aber der ist auch dabei und die Müllerin auch. auf jeden Fall machen wir da, sind wir halt auch nur ein Brotpartner. Die Landwirte fangen halt an und die Saatgutzüchter fangen noch davor an. Und genau da schließt sich nämlich auch ein bisschen der Kreis. Über die Webseite haben wir jetzt am Anfang auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, Zahlungen abzuwickeln. Und dann habe ich damit schon immer ein bisschen gehadert, dass ich gesagt habe, naja, wenn jetzt jemand ein Brot bestellt und dann bezahlt er über ein großes Zahlungsportal, dann gehen da immer gewisse Prozentsätze runter. Die man dann am Ende auch irgendwie wieder aufschlagen muss, weil man das ja irgendwie zahlen muss, und dann geht das Geld nach Übersee und ist weg und hilft eigentlich niemandem was, außer Großkonzernen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Aber andererseits möchte ich es meinen Kunden auch nicht unnötig schwer machen, weil ich habe ja sowieso schon eine Webseite, da muss man bestellen, nur bis zu dem Zeitpunkt, dann kann man es nur da abholen, nur in der Zeit. Das ist das modern genug, dass Menschen, die woanders innerhalb von 24 Stunden alles geliefert bekommen, sich darauf einlassen können. Da habe ich schon viel auch mit mir gehadert, und dadurch, dass dann letztendlich diese Zusammenstellung mit Bake-Up kam und die noch keine Zahlungsmodalitäten implementiert hatten, haben wir dann gesagt, okay, Dann gehen wir zurück auf die Anfangsidee, immer in der ersten Woche des Folgemonats gibt es eine Sammelrechnung. Und dann glauben wir, dass Leute bei uns Brot bestellen, die ihre Rechnung auch bezahlen können und wollen. Und dann machen wir eine Sammelrechnung von allen Bestellungen des Monats. Und dann läuft es so. Und dadurch sparen wir uns einen gewissen Anteil an Zahlungsabwicklungskosten. Und da haben wir dann mehr oder weniger gesagt, dass das klasse ist und dass wir das aber auch nicht einfach so in die Tasche stecken wollen, sondern wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir es umsetzen, aber im Moment bin ich ein bisschen dabei. Es gab ein Modell, das hieß so ähnlich, ich glaube, das habe ich in Kanada oder so mal gesehen, das hieß 1%, also 1% des Nettoumsatzes von Brot. Ist im Moment meine Planung, möchte ich gerne der biologisch-ökologischen Saatgutzüchtung spenden,
Da sind
weil
wir
das auch.
lustigerweise auch gerade dran,
Ah,
uns einen
spannend.
Prozentsatz auszudenken, weil wir wollen das
Ah,
genau
ja.
auch. Ja.
Cool. Welcher Prozentsatz war bei euch so aktuell? Und von was für einem Wert?
Ja, genau, von was für einen Wert? Also wir denken vom Umsatz tatsächlich, weil das ist eine fixe Größe, die kannst du auch voraus planen, mit Vorbestellung zumindest. Was dann an Gewinn sozusagen überbleibt, das weiß der nie, da geht ja jedes Jahr was anderes ab. Aber der Umsatz ist wahrscheinlich die beste Größe und der Prozentsatz, das ist dann das Thema, ne? Irgendwas zwischen 1 und 5%, aber wahrscheinlich ja, für den Anfang vielleicht erstmal 1% oder 2, ja.
Ja, spannend. Genau, das war irgendwie für mich auch ein Thema. Dadurch, dass ich halt auch schon ein bisschen mit dem Thema zu tun hatte, Saatgutzüchtung irgendwie. Und ja, da fängt es halt an. Und wenn wir halt an den Getreidesorten, die wir jetzt verwenden, wenn wir die in der Zukunft auch noch verwenden wollen, dann ist es halt ein Prozess, ist es ein Organismus und der entwickelt sich weiter und da sind halt die Saatgutzüchter, die da biologisch arbeiten, mit dabei, das mit zu betreuen, sodass es in die richtige Richtung geht. Und die haben kein gutes Marketing. Die machen gute Arbeit, aber werden dafür, da fließt das Geld nicht in die richtige Richtung. Und ich habe mal, glaube ich, irgendwo gelesen, dass wenn man 1% vom Brotumsatz den Züchtern, der Züchtung geben würde, würde das deren Kosten decken. Deswegen bin ich auf diese 1% gekommen. Weiß nicht, ob du die Zahl verifizieren kannst oder ob du da auch was im Kopf hast.
Nö, das kann ich
Aber.
nicht, aber es gibt eine Handvoll ökologischer Züchter und die freuen sich alle. Die haben ja mittlerweile auch eine Art Dachorganisation. Insofern macht es das Spenden einfacher. Aber
Genau, ja.
es lohnt sich immer. Also ich trommel ja auch immer, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, auch im Blog und jetzt gern auch an dieser Stelle,
Ja.
dafür, dass man den ökologischen Saatgutzüchtern immer was zukommen lassen kann. Also wer sein Testament schreibt und niemanden hat, der sollte dann vielleicht die ökologische Saatgutzüchtung reinschreiben.
Ja, finde ich gut. Genau, und das da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Deswegen haben wir jetzt diese Zahlungsmodalitäten so gewählt und ja, fixieren das jetzt noch bis Anfang des Jahres und schreiben das dann auch nochmal klar auf die Webseite, was wir da machen und wie das abläuft, damit das dementsprechend auch transparent ist und nicht irgendein Werbetext, sondern so konkret wie möglich, dass das greifbar ist und nachvollziehbar für alle. Das finde ich, habe ich irgendwie immer mir gewünscht, dass da nicht steht, wir arbeiten mit regionalen Zutaten, sondern mit was? Wo kommt's her? Und das ist halt ein Thema, wo wir jetzt, nachdem wir jetzt die Grundstruktur gemacht haben, halt auch quasi gerade noch im Texten sind, dass wir das vernünftig rüberbringen können, dass halt das Getreide hier irgendwie in 60 Kilometern Umkreis wächst und die Kürbiskerne sind am weitesten, die kommen aus Augsburg, wo übrigens auch unsere Brotbeutel herkommen, von einer tollen Firma, die von Garn bis Stoff in Augsburg produzieren. Also beziehungsweise der Stoff kommt aus NRW, aber die Produktion ist in Augsburg. Und ja, diese regionalen Wertschöpfungsketten, wie man immer so schön sagt, halt auch klar darzulegen und nicht nur zu sagen, wir machen es so regional wie möglich, sondern wir machen das regional und unsere Rosinen kommen von einem Bioprojekt aus der Türkei, weil die wachsen hier nicht. Oder beziehungsweise haben wir noch niemanden gefunden, der deutsche Rosinen anbaut an dieser Stelle. Deutsche Biorosinen sehr gerne.
Das wäre was, ja.
Bei der Klimawärmung vielleicht in ein paar Jahren.
Ja, genau. So, Thomas, wo soll es euch denn hintreiben? Du hast schon gesagt, der Ofen reicht für 24 Brote auf einmal. Vorhin hast du auch schon selber gesagt, naja, so eine Hausnummer von 100 Broten ist wahrscheinlich effizienter als nur 24, vor allem, weil der Putzaufwand der gleiche bleibt bei 100 Broten und der Rest auch relativ überschaubar ist an Aufwand im Vergleich zu 30 Broten.
Ja.
Was ist der Plan? Was ist euer Ziel? Also beziehungsweise andersrum gefragt, sicherlich habt ihr auch gerechnet, wie viele Brote müssen wir denn backen und wie oft in der Woche, damit es für uns zum Leben reicht, damit wir alles bezahlen können, was wir bezahlen müssen oder wollen oder für uns haben wollen. Was wäre sozusagen jetzt in die Zukunft geschaut, deine optimale Bäckerei? Also die Scheune ist dann ausgebaut, da steht wahrscheinlich dann ein größerer Ofen drin. Wie viel willst du backen? Willst du jeden Tag backen oder nur ein paar Mal die Woche? Wie sieht's aus, dein ideales Bild einer Provinzbrotbäckerei?
Ja, ganz, ganz spannende Frage, Lutz. Ich hatte am Anfang ein recht klares Bild. Dann bin ich ein bisschen zurückgerudert, weil ich auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, wir bauen unser Haus auch aus gerade. Und da fängt man dann plötzlich an, mit Zahlen so um sich zu werfen und andere werfen Zahlen zu dir zurück und auch manchmal an den Kopf, weil die sind recht schwer und groß und die kommen dann an deinen Kopf ran. Das ist nicht so angenehm. Mhm. Ja, und dann ging es halt darum, okay, wir machen das Wohngebäude und wir fangen mit der Bäckerei an und haben die Möglichkeit, halt in diesem kleinen Raum anzufangen, weswegen die grundsätzlich jetzt auch viel kleiner geworden ist, als ursprünglich werden, als es erst die erste Version quasi werden sollte. Das ist ein Anbau, da ist der eine Raum drin mit 12 Quadratmetern, dann hat man quasi noch einen Nachbarraum, der nochmal 15 Quadratmeter hat und einen Raum, wo jetzt Öltanks drin sind, der hat nochmal 10 Quadratmeter. Und jetzt ergibt es sich, dass wir uns bei unserem tollen Nachbar gegenüber an die Holzhackschnitzelanlage anschließen können. Das heißt, irgendwann kommt dieser Ölraum in naher Zukunft weg und den einen Raum im Anbau brauchen wir auch nicht. Jetzt habe ich also plötzlich eine Mini-Bäckerei in einem Teil des Hauses, wo man auch die 2,5-mal so groß machen könnte, wie sie jetzt ist, dann hat man plötzlich knapp 40 Quadratmeter. Und das ist dann gar nicht mehr so klein. Mhm. Man muss dafür aber keine Scheune ausbauen mit Fundament, teilweise neuem Dach. Dann, wenn man da einen Ofen reinstellen will, braucht man diese 30.000 Euro Stromleitung. Ja, so ein Ofen kostet halt seine... Ja, 60 sind es nicht mehr, 70 ist schwierig, mhm. 80, 90.000 Euro, dann rufen wir wieder ganz schöne Zahlen auf. Ja, da hat es mich dann auch erstmal so nach und nach ein bisschen geschockt und habe halt überlegt, wie man damit umgeht und wir haben jetzt quasi die, in Anführungszeichen, zweite Ausbaustufe uns überlegt, dass ich gerne, wenn wir ein Feedback haben von der Bauvoranfrage, gerne mit dem Feedback zurückgehen würde und sage, wir machen erstmal eine Nutzungsänderung für den Anbau, machen da die Bäckerei rein, besorgen uns einen 5 Quadratmeter Ofen, also quasi halb so groß wie deiner. Mhm. Das heißt etwa 50 freigeschobene Brote.
Ja.
Und dann dementsprechend angepassten Kneter. Entweder wir nehmen dann den anderen Ofen raus oder behalten den noch drinne, hätten dann 7 Quadratmeter und hätten, also für den 5 Quadratmeter Öfen hatten wir genug Strom, für beide Öfen zusammen nicht, außer man schaltet es ein bisschen nacheinander, dann wird es auch ziemlich spannend. Aber grundsätzlich würde ich mich, glaube ich, mit dem 5 Quadratmeter Ofen wohlfühlen, 50 Brote. Und ich würde mir vorstellen, dass man an einem Backtag 4 oder 5 Öfen voll macht und dass man dann Zwei oder drei. Also wir haben ja sowieso vier Brote, fünf Brote. Kann die einzelnen Etagen einzeln machen, je nachdem, wie sich die Verteilung dann, wie die Verteilung dann ist. Wir haben auch letztendlich nicht ganz die Medienwirkung, die andere Bäckereien haben, die auf Vorbestellung arbeiten. Deswegen entwickelt sich das bei uns, glaube ich, auch ein bisschen langsamer.
Immer diese Anspielungen.
Naja, also du hast genug dafür getan. Das ist in Ordnung. Und du hast ja auch eine lange Vorlaufzeit gehabt, wo Leute schon gewartet haben. Wir sind jetzt ja quasi einfach so entstanden und dann, da haben ein paar Leute aus dem Dorf gewusst, dass es passieren wird, die auch bestellt haben. Also es hat mich sehr gefreut, dass bei uns aus dem Dorf drei, vier Bestellungen auch kamen, was ja 40% ist. Das ist schon ziemlich cool. Und genau da ja, kommen wir, glaube ich, mit zwei, eventuell auch drei Backtagen erstmal ganz gut hin, zumal wir halt auch noch viel jetzt am Haus machen, wo wir versuchen, möglichst viel selber zu machen, weil eine Bäckermeisterstunde ist günstiger als eine Handwerkerstunde. Genau, das ist jetzt quasi so ein bisschen ein gewisses moderates Wachstum zu einer Größe, wo es dann Sinn macht und Rechnungen zahlt. Und genau, das ist jetzt der Plan. Und wir hatten, das hatte ich, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge auch schon mal erzählt, hatten wir schon mal einen Café, meine Frau und ich, die Moni. Und da hatten wir das Phänomen, dass das sehr schnell sehr gut lief und uns ziemlich überrannt hat. Und wir sind eher auf der wir sind eher an langsamem Wachstum interessiert, so dass wir dass wir damit wachsen können und brauchen jetzt auch nicht von jetzt auf gleich 100% Auslastung oder 100, also oder 150, was eigentlich das Problem dann ist. Wenn Leute dauernd anrufen und sagen, kannst du mal die Brotbestellmenge hochstellen? Ich weiß nicht genau, wie das bei euch ist, ob ihr da auch Anfragen von Gastronomien, von allen möglichen Leuten bekommt, die Brot haben wollen und wie ihr damit umgeht, aber
Ja, das ist Teil des Konzeptes, Nein zu sagen. Also wir lernen, Nein zu sagen.
genau so geht es uns auch. Das ist auch Teil unseres Konzeptes und haben jetzt auch schon mal Nein gesagt. Was natürlich immer auch freut, wenn jemand nachfragt, aber ja, wenn es halt nicht dafür ausgelegt ist und nicht passt, dann ist es auch sehr gesund, Nein zu sagen. Und man hat halt die Möglichkeit, in dieser Art von Geschäft Nein zu sagen. Bei einem Café bei uns war es halt so, die Leute konnten halt zur Tür reinkommen, ne? Kannst du schlecht abschließen zu den Öffnungszeiten.
Ja, aber am Ende, also jetzt nicht auf Kaffee bezogen, da kenne ich mich nicht aus, aber bei Bäckerei Brot geht es immer zu Lasten der Qualität. Also wenn du dich jetzt verbiegst, wir haben jetzt auch unter Umständen die Möglichkeit, auch so eine Art Abholsystem ja, mit zu etablieren oder uns da reinzusetzen, ne? Wo es verschiedene Abholstellen gibt, ist spannend und würde unsere Verkaufsfläche sozusagen deutlich vergrößern, aber es macht keinen Sinn, weil wir sind ausgelastet. Erstens das und zweitens können wir gar nicht mehr backen als das, was wir backen. Und wenn wir mehr backen müssten, dann hätten wir entweder falsch gerechnet oder wir bräuchten Personal und dann fängt das Problem schon an. Also
Ja.
du kannst eigentlich nur mehr backen, wenn du mehr Personal hast, und mehr Personal heißt wieder, du musst umbauen in unseren Räumlichkeiten hier, was Mitarbeiterräume angeht und so weiter, Dusche, eigenes Personal, WC und also da fangen ja ganz viele Dinge an, die du als ganz kleiner Betrieb, vor allem wenn du es so quasi innerfamiliär führst, also nur mit den Menschen, die auch in dem Haus wohnen, wo die Bäckerei ist, gar nicht hast. Und deshalb ist unser Konzept, was ja bei euch so ähnlich ist, eigentlich nicht dafür geeignet, größer zu werden. Also qualitativ schon, aber nicht in der Menge, ne? Wenn man dann einmal die Menge erreicht hat, die man auch zu zweit dann schafft, bei uns zu zweit.
Ja, also genau, die Moni ist auch jetzt immer öfters in der Backstube, seit es eine gewisse seit ich mich wohl damit fühle, da nicht mehr alleine rumwurschteln zu müssen, sondern jetzt auch sagen kann, okay, es wäre toll, wenn ich hier und da Hilfe kriege und sie da auch ein bisschen mit ins Boot hole und die da auch ein Händchen für hat. Das macht auch viel Freude. Wir haben ja früher auch schon zusammengearbeitet, also das funktioniert sehr gut, aber ich bin auch sehr daran interessiert, dass das in der Größe bleibt. Also dadurch, dass die Schwiegereltern mit am Ort sind, ist es sicherlich sehr cool, wenn die Tüten mitpacken und beschriften und solche Geschichten machen oder auch mal hier und da mal was ausfahren. Aber mehr als das soll es auch bei uns nicht werden. Und ja, mit diesen 2 Backtagen brauche ich dir dann ja wahrscheinlich auch nicht sagen, ist man dann auch in der Woche ganz gut ausgelastet.
Ja, allerdings, ja.
Genau, und ja, dementsprechend ist das, glaube ich, ein gutes Konzept und auch ja, nachvollziehbar.
Ja, dann sollten wir daran arbeiten, dass es mehr von diesen kleinen Bäckereien gibt, dann müssen wir selbst nicht so oft Nein sagen.
Ja, das würde ich auch sehr, sehr zu schätzen wissen, wenn es da einfacher wird für Freunde und Kollegen, sowas auch zu machen. Und ja, so Jungs wie Bakeup, die halt da dementsprechend die technischen Sachen ein bisschen im Hintergrund machen, sind da schon eine tolle Voraussetzung für. Und dass wir alle den Meisterschutz nicht brauchen, haben wir eigentlich schon beschlossen. Das muss nur noch umgesetzt werden.
Jo, da gab es letztens auch auf dem Brotfest in Rauhis ein klares Statement von einem Bäckermeister.
Ich
An
musste da auch gerade dran denken.
Erbil, ne?
Ja.
Genau. Das Video sollte im Übrigen demnächst auch mal erscheinen. Ich bin gerade dabei. Also die Folge wird natürlich ein bisschen später ausgestrahlt als zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt gerade erzählen, wahrscheinlich erst 2024. Aber ich bin trotzdem gerade dabei, die Brotfest-Vorträge alle aufzubereiten und dann wird es sie demnächst geben, auch an Erbes Vortrag. Allerdings leicht unfreiwillig eingekürzt, weil die Technik dann kurz vor Ende versagt hat. Aber das Wesentliche ist erhalten geblieben.
Ja, das ist auch ein Charakter für sich. Ich muss sagen, ich war tief beeindruckt, dass der so ein Statement gegeben hat, in der aus der traditionellen Bäckerei, aus der er kommt, ist das, fand ich das sehr, sehr erfrischend und sehr positiv.
Ja, und das ist vielleicht jetzt gleich auch ein ganz gutes Abschlusswort von Arndt Erbil, weil das ist, glaube ich, jedem, der dazugehört hat, in Erinnerung geblieben. Das, was die eigentliche Meisterschaft ausmacht, ist der Umgang mit Toleranzen. Und wer mit den Toleranzen des Naturrohstoffs Mehl und des Teiges umgehen kann, der ist ein Bäckermeister, nicht unbedingt wer den Zettel an der Wand hängen hat.
Sehr schön, ja, kann ich Ihnen nur zustimmen und danke Arndt für diese Worte. Und ja, toll.
Ja, Thomas, ich wünsche dir bzw. euch beiden alles Gute in eurer Bäckerei. Vielleicht machen wir in 2 Jahren dann die Nachfolgesendung zur Nachfolgesendung und hören mal, wie es euch ergangen ist in den ersten 2 Jahren mit der eigenen Bäckerei. Vielleicht seid ihr dann tatsächlich auch schon erweitert auf die anderen Räume, von denen du erzählt hast. Wir werden sehen. Alle, die in der Nähe wohnen und bestellen wollen, können dann auch mal auf die Seite gehen. Die werde ich versuchen zu verlinken. Sollte ich es wieder einmal vergessen, dann erinnert mich bitte dran in den Kommentaren oder per E-Mail. Oder wir sagen es einfach, Thomas, vielleicht sagst du einfach kurz
Ja,
hier.
das ist provinzbrot.de, ist
Ganz einfach,
relativ
ja.
einfach. Es gibt auch keine Konkurrenz bei Google, die so heißt, zum Glück.
Ja, schaut mal
Ja,
auf
da
die
würden wir uns
Seite.
natürlich freuen, ja.
Und genau, wenn ihr in der Nähe seid, bestellt einmal, geht ins Brotdepot und holt euch das ab. Und ja, Thomas, wir werden uns sicherlich auch mal wieder begegnen. Beim Brotfest sind wir uns nahezu nicht begegnet. Zumindest
Nein.
nicht. Zumindest
Nein,
nicht.
da war einer von uns, ohne Anspielung zu machen, war da recht beschäftigt
Ja.
und da war der Zeitpunkt nicht passend, aber wir hören und sehen uns sicherlich.
Mach's gut, Thomas. Tschüss.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.